MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MENA-Talk. Mein Name ist Jasmina Remy, ich bin Redakteurin bei MenaWatch und heute soll es um den Antisemitismus in der AfD gehen. Die Partei versucht nach außen immer wieder, sich als pro-israelisch, pro-jüdisch zu geben. Es zeigen zahlreiche Beispiele das Gegenteil. Und mein heutiger Gast ist Stefan Dietl. Und Stefan hat sich in seinem aktuellen Buch genau damit befasst. Er untersucht die antisemitischen Muster und Ideologien der AfD, warum sie wirksam sind und warum sie ein zentrales Element der Partei darstellen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dietl.
Sehr gerne.
Herr Dietl, was hat Sie dazu bewegt, sich ausführlich mit dem Thema Antisemitismus in der AfD zu beschäftigen?
Ja, es waren im Wesentlichen zwei Gründe. Also ich habe begonnen, mich damit zu beschäftigen, weil ich die Wahrnehmung hatte, dass es sonst gerade kaum jemand tut. Und ich dadurch die Notwendigkeit erkannt hatte. Also vor einigen Jahren habe ich festgestellt, dass in der Berichterstattung der AfD der Antisemitismus kaum eine Rolle spielt. Es wurde viel gesprochen über den Rassismus in der AfD. Es wurde dann teilweise auch über die wirtschaftspolitische Ausrichtung der AfD gesprochen. Aber was eben kaum eine Rolle spielte, waren antisemitische Ressentiments, die verbreitet werden. Das war einer der Gründe, mich damit zu beschäftigen, dann auch Vorträge dazu zu halten, einige Artikel dazu zu schreiben. Und ich ging dann eigentlich davon aus, dass dieses Thema bestimmt noch von anderen aufgegriffen wird. Das war allerdings nicht so wirklich der Fall. Im Gegenteil, man merkte eben, die Wahrnehmung ist eher, oder die Zuschreibungen der AfD waren eben eher, dass man diese Inszenierung der AfD als Garant jüdischen Lebens auch teilweise übernommen hatte. Und für mich war das einer der wesentlichen Gründe, mich mit der AfD und dem Antisemitismus in der AfD auseinanderzusetzen und dann selbstverständlich auch gerade der 7. Oktober mich nochmal intensiver damit zu beschäftigen und dann auch den Beschluss zu fassen, genau dieses Buch zu veröffentlichen angesichts des wachsenden Antisemitismus, angesichts der Renaissance des Antisemitismus im politischen Raum dann eben auch zu untersuchen, wie sieht's da mit der AfD aus. Es war für mich dann auch nochmal besonderer Antrieb, mich sozusagen damit auseinanderzusetzen und auch ein bisschen dieses Bild gerade zu rücken von einer AfD, die sich gerne eben als ja pro-jüdisch inszeniert.
Bevor wir ins Detail gehen, wie würden Sie denn die drei zentralen Thesen Ihres Buches beschreiben?
Nun, die drei zentralen Thesen sind zum einen, würde ich sagen, dass Antisemitismus in der AfD eben kein Randphänomen ist, sondern in der Partei eine zentrale Rolle einnimmt. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite wäre, dass die Feststellung, dass eben die Inszenierung der AfD als Garant jüdischen Lebens und vor allem auch als Freundin Israels vor allem eben genau das ist, eine Inszenierung. Das wäre die zweite These. Und die dritte, das Buch heißt ja nicht umsonst Antisemitismus und die AfD und nicht Antisemitismus in der AfD. Es beschäftigt sich also auch mit dem gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus. Und das ist, glaube ich, die dritte These, die im Buch sehr, sehr deutlich wird, dass der Grund, warum es der AfD überhaupt gelingt, sich zu inszenieren als Garant jüdischen Lebens, unter anderem eben das Versagen sowohl der politischen Linken als auch der liberalen Öffentlichkeit im Umgang mit dem Antisemitismus ist und im Erkennen von Antisemitismus.
Was unterscheidet denn den AfD-spezifischen Antisemitismus im Vergleich zu anderen Formen rechter Ideologie?
Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass der Antisemitismus in der AfD jetzt so ganz spezifisch ist. Im Gegenteil würde ich sagen, dass ganz, ganz viele Formen des Antisemitismus, die man in der AfD antrifft, man eben auch ja in anderen Teilen der extremen Rechten antrifft, aber ja nicht nur dort. Ich beschreibe im Buch ja unter anderem den verschwörungsideologischen Antisemitismus, den geschichtsrevisionistischen Antisemitismus, den sekundären Antisemitismus, den israelbezogenen Antisemitismus und ich glaube auch den christlichen Antisemitismus. Und ich glaube, alle diese Formen finden sich natürlich in der einen oder anderen Weise auch in anderen Strömungen der extremen Rechten. Was die AfD ausmacht, ist, dass es gelungen ist, verschiedenste Strömungen der extremen Rechten in dieser Partei zu sammeln. Also es finden sich dort christliche Fundamentalisten und katholische Traditionalisten, genauso wie völkische Nationalisten oder auch Nationalkonservative. Der AfD ist es als erster Partei in Deutschland gelungen, tatsächlich so eine breite Sammelbewegung darzustellen. Und dadurch speist sich eben auch der Antisemitismus der AfD aus, ja, aus verschiedenen Formen, aus verschiedenen dieser Strömungen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die AfD aus. Und es gibt eben aber natürlich auch Aspekte, die alle diese verschiedenen Strömungen innerhalb der AfD einen. Und dazu gehört natürlich vor allem die verschwörungsideologische Vorstellung, der verschwörungsideologische Antisemitismus, der aber natürlich eben auch nichts AfD-Spezifisches ist, aber dort halt nochmal in ganz besonderer Form seinen Ausdruck findet.
Können Sie vielleicht beschreiben, wie sich der Antisemitismus konkret im politischen Alltag und Diskursen der Partei äußert?
Ja, auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Also zum einen natürlich mit immer wieder dem Verbreiten von antisemitischen Stereotypen und Ressentiments in sozialen Medien und eben auch antisemitischen Bildern. Wo mir das aufgefallen ist, ist zum Beispiel, als es um die Debatte um Michel Friedmann ging, der sich sehr, sehr klar gegen die AfD positioniert hat, auch angekündigt hat, das Land zu verlassen, sollte die AfD mitregieren. Und die Reaktion aus der AfD darauf war unter anderem ein Post eben mit Michel Friedmann, mit einem Foto von Michel Friedmann überschrieben mit der ewige Friedmann. Und das merkt man immer wieder bei Angriffe auf Vertreterinnen jüdischen Lebens, die von der AfD ja sehr häufig ausgehen, sei es auf Charlotte Knobloch, auf Annetta Kahane, auf auch den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, dass das immer wieder auch mit solchen Bildern unterlegt ist. So, das ist mal die eine Ebene. Wo das allerdings besonders deutlich wird, ist es natürlich, wenn es um den schon angesprochenen verschwörungsideologischen Antisemitismus geht, wie dort eben immer wieder antisemitische Ressentiments und Stereotype aufgerufen werden. Zum Beispiel natürlich, wenn es um den Hauptfeind heutiger antisemitischer Verschwörungsideologen geht, um den Milliardär George Soros, wo man so als Bild auf ihn zurückgreift, ihn beschreibt als Nationen- und Gesellschaftszersetzend. Wenn die Rede ist bei Alexander Gauland oder auch bei Björn Höcke von den Soros-Eliten und den Soros-Globalisten, ja, die, wie gesagt, unheimlich einflussreich sind, die Nationen- und Gesellschaftszersetzend, die wurzellos sind, wie so Globalisten nun mal sind, da wird natürlich auf ganz klassische über Jahrtausende gepflegte antisemitische Stereotype und Bilder angeknüpft und die auch aufgerufen im Gedächtnis der Wählerinnen und Wähler. Also der Antisemitismus äußert sich in ganz, ganz verschiedener Form, auch immer wieder in der Relativierung antisemitischer Taten. Wir haben das beim Anschlag auf Halle in Halle erlebt, auf die dortige Synagoge 2019, wo eben auch Vertreterinnen der AfD sich dann bemüßigt gefühlt haben, das eben einfach nur als die Tat eines irren Einzeltäters, der mit echter Ideologie oder Ähnlichem nichts zu tun hat. Oder auch diese Abtrennung dann zum Beispiel auch aus der AfD in Bezug auf den Anschlag von Halle, wo dann die Rede davon war, ja, aber wir reden alle über diesen Anschlag von Halle, aber es sind ja auch zwei Deutsche, ist ja auch ums Leben gekommen, wo eben abgetrennt wird zwischen jüdischen Bürgern und deutschen Stadt und so getan wird, als wären Jüdinnen und Juden eben keine Deutschen, sondern irgendetwas ganz ganz Besonderes. Also das ist tatsächlich, ja, es zeigt sich eben auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen in der AfD und tritt eben auch immer wieder in die Öffentlichkeit. Natürlich auch mit den entsprechenden Skandalen und prominenten Einzelfällen, ne? Was auch immer sehr spannend ist, das heißt dann immer, es sind Einzelfälle. Eigentlich ist da ja schon eine Mehrzahl schwierig, wenn es was Einzelnes sein soll, aber wir kennen das natürlich von Wolfgang Gedeon, der so der prominenteste Fall war, aber das ist natürlich nicht der einzige, sondern vor allem in der Kommunal- und Landespolitik gibt es eben immer wieder genau solche Ausfälle, vor allem in den sozialen Medien. Und das noch als letzten Aspekt erwähnt, es haben ja auch viele Vertreter vergangener Antisemitismus-Skandale eine neue politische Heimat in der AfD gefunden. Bekanntestes Beispiel wahrscheinlich Martin Hohmann, der 2003 die CDU Bundestagsfraktion verlassen musste, aus der CDU ausgeschlossen wurde und 2015 eben in der AfD eine neue politische Heimat gefunden hat und dann ja auch wieder in den Bundestag gewählt wurde für die AfD.
Sie haben es ja gerade schon beschrieben, die AfD positioniert es ja gerne als Einzelfall. Wie verbreitet sind diese Positionen aber eigentlich tatsächlich in der Partei?
Naja, also ich habe auch manchmal, ich hatte viele Buchvorstellungen und manchmal eben auch AfD-Vertreter im Raum, die dann auch immer darauf verwiesen haben, ja, das stimmt schon alles, was Sie sagen, aber das sind eben Einzelfälle. Ich verweise dann gerne darauf, dass mein Buch weit über 300 Fußnoten hat und das schon relativ viele Einzelfälle sind. Also es äußert sich schon in ganz, ganz verschiedenen Formen. Ich glaube, was schon wichtig ist festzustellen, ist zum einen, dass es eben etwas ist, was in der Politik der AfD selbst angelegt ist. Die Politik der AfD ist vor allem eine, ist vor allem der Kampf gegen die Moderne, gegen alles, was diese Moderne sozusagen hervorbringt, vor allem aber natürlich gegen Emanzipation, gegen Selbstbestimmung, gegen sexuelle Freiheit. Und für all das werden finstere Mächte verantwortlich gemacht. Und dieser Kampf gegen die Moderne, der bildet auch die Basis eben für ja vor allem den verschwörungsideologischen Antisemitismus innerhalb der AfD. Und es ist etwas, das die verschiedenen Strömungen in der AfD, die sich ja auch nicht immer grün sind, ja, also so Wirtschaftsliberale, Marktradikale und nationalkonservative und völkische Nationalisten, da gibt es ja auch viele Differenzen. Und natürlich braucht es auch etwas, das diese Partei eint. Und eines davon, was diese Partei eint, sind genau diese verschwörungsideologischen antisemitischen Vorstellungen. Der Antisemitismus hat also einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Partei, weil er eben auch ein verbindendes Element ist in diesen verschiedenen Verschwörungsvorstellungen unter anderem. Vor allem zum Beispiel die Vorstellung des großen Austauschs, also dass finstere Mächte gezielt eine islamische Invasion Europas befördern. Das ist in der AfD eigentlich Common Sense. Und natürlich ist dann immer die Frage, wer steht denn hinter diesen finsteren Mächten? Wer will denn genau diese Invasion? Und da ist es spannend, dass dann da dann trotzdem immer wieder eben an klassische antisemitische Stereotype angeknüpft wird, weil das ist dann George Soros oder es ist die NWO, die neue Weltordnung, alles unterwandert. Also der Stellenwert ist groß und der Stellenwert ist noch in einer zweiten Frage sehr groß und wichtig, nämlich in der Frage des Geschichtsrevisionismus, der in der Partei eine sehr, sehr große Rolle spielt. Vom kleinsten Kreisverband bis in die Bundesspitze ist das ein zentrales Anliegen der AfD, die deutsche Geschichte rein zu waschen von der Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Und da spielen dann natürlich Relativierungen der Shoah eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Die AfD profiliert sich ja auch ganz gerne damit, dass sie selbst Juden und Jüdinnen in den eigenen Reihen als Mitglieder vermerken kann, sowie auch genügend Juden und Jüdinnen die AfD wählen. Wie viel ist da tatsächlich dran?
Also es gibt sicher Jüdinnen und Juden, die die AfD wählen und auch die haben auch einige Mitglieder bestimmt, so wie viele andere Parteien auch. Also es gibt, also es ist, glaube ich, auch so ein ziemlicher Versuch der Inszenierung. Also dass man bei angesichts der Zahl von Jüdinnen und Juden in Deutschland auch einige findet, die AfD wählen, ist, glaube ich, jetzt nicht ungewöhnlich. Ich war gestern wieder auf einer Kundgebung, da hat eine angebliche jüdische Stimme für einen gerechten Frieden demonstriert an der Seite von Islamisten. Also die wird es auch geben. Auch die werden zwei Dutzend sein, so wie das auch bei den Juden der AfD der Fall ist. Ich finde, es wurde zumindest in der deutschen Presse viel zu stark darauf Bezug genommen, also auch auf diese Gründung der Juden in der AfD, die ja in ihrer Spitzenzeit mehr waren als ein Dutzend, was jetzt wirklich nicht viel ist und die auch sonst sich durch wenig Aktivität auszeichnen. Die einzige Aktivität ist eben, oder die zentrale Aktivität ist, wenn es um Angriffe auf prominente Vertreterinnen jüdischen Lebens geht, zum Beispiel Charlotte Knobloch, dass dann die Ersten, die etwas dazu posten, zum Beispiel als Charlotte Knobloch im Landtag die bayerische AfD stark kritisiert hat, Teile der AfD oder fast die gesamte Fraktion den Saal verlassen hat, dann war es als erstes die Juden in der AfD, die etwas dazu gepostet haben und Charlotte Knobloch stark angegriffen haben. Und das wurde dann eben von allen anderen AfD-Accounts geteilt, die sich da eben darauf verweisen konnten, ja, das sind ja Jüdinnen und Juden, die hier Charlotte Knobloch kritisieren. Also ich glaube, die Positionierung weiter Teile des jüdischen Lebens in Deutschland ist relativ klar. Es gibt deutliche Stellungnahmen des Zentralrats der Juden, der doch große Teile der Jüdinnen und Juden in Deutschland vertritt. Es gibt Stellungnahmen von allen großen Verbänden eigentlich gegen die AfD, vom Jüdischen Sportbund über den Jüdischen Studierendenunion, über den Jüdischen Frauenbund bis eben zum Zentralrat der Juden. Auch fast alle jüdische Gemeinden in Deutschland haben sich bereits positioniert, auch gegen die Vereinnahmung der AfD positioniert. Also ich glaube, man sollte dem dann nicht so sehr auf den Leim gehen. Aber es gibt natürlich Jüdinnen und Juden, die AfD wählen, so wie es auch Homosexuelle in der AfD gibt, Transgender in der AfD gibt. Die AfD tritt auch mit Kandidaten mit Migrationshintergrund und Ähnlichem an. Man darf nicht vergessen, dass die AfD eben eine sehr heterogene Partei ist. Also die AfD ist nicht die NPD der 90er Jahre, die AfD ist auch nicht die Republikaner. Die AfD ist ein Sammelbecken verschiedenster extrem rechter Strömungen, wo viele verschiedene auch ihr Zuhause finden können. Also das kann eine marktradikale Neoliberale wie Alice Weidel sein, die mit ihrer Frau in einer lesbischen Beziehung in der Schweiz lebt. Und das kann ein nationalkonservativer alter Knochen wie Alexander Gauland sein, der wahrscheinlich vom Lebensstil von Alice Weidel wenig hält. Verstehen sich trotzdem ganz gut in dieser Partei. Und es gibt eben auch verschiedene Interessen, warum Menschen AfD wählen. Auch da darf man sich's nicht zu einfach machen. Und dann finden natürlich auch Jüdinnen und Juden ein Angebot in der AfD. Nicht zuletzt, weil es der AfD recht gut gelingt, etwas anzusprechen, was leider in der deutschen Öffentlichkeit viel zu wenig angesprochen wird, nämlich den islamischen Antisemitismus, der in weiten Teilen der Öffentlichkeit eine gewisse Lücke darstellt, in die die AfD stößt und da eben auch Agitation betreibt.
Inwiefern wird denn der Antisemitismus durch politische Kommunikation und Social-Media-Auftritte und Strategien verstärkt oder verschleiert? Also man hat ja das Gefühl, die AfD ist eine der reichweitenstärksten Parteien, zum Beispiel auf TikTok. Da sind andere Parteien des Deutschen Bundestages jetzt in dem Fall auf jeden Fall, die hängen da ein wenig zurück. Haben Sie da irgendwelche Ergebnisse in Ihrer Studie erzielen können?
Ja, also die AfD setzt ja sehr stark auf soziale Medien. Die AfD hat eine höhere Reichweite als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien zusammen. Und natürlich eignet sich vor allem oder sind soziale Medien sehr stark darauf angelegt, eben verkürzte Darstellungen der gesellschaftlichen Realität, aber eben auch genau solche verschwörungsideologischen Vorstellungen zu transportieren. Und es ist schon spannend, wie sich die AfD dann immer wieder in verschiedenen Formen sozusagen da zum Thema Antisemitismus auch in sozialen Medien äußert. Und noch interessanter ist aber, sich anzugucken, wie reagieren die Follower der AfD darauf. Also wenn die AfD zum Beispiel zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar eine durchaus empathische Stellungnahme absetzt und eine Verteidigung jüdischen Lebens, dann ist es sehr spannend, sich die Kommentare ihrer Wählerinnenschaft darunter anzuschauen, die teilen diese Verschleierungstaktik ihrer Partei nämlich nicht. Und wir haben ja auch deutliche Studien, die zeigen, wie stark verbreitet antisemitische Vorstellungen in der Wählerinnenschaft der AfD ist. Und die AfD tut natürlich alles. Die AfD tut tatsächlich alles, um nicht als antisemitisch zu gelten. Allzu offen antisemitische Aussagen wird man jetzt bei der AfD auch in den meisten Fällen zumindest nicht finden. Man möchte eben gerade nicht als antisemitische Partei gelten. Man positioniert sich ja dann auch dann und wann immer mal wieder. Aber genau das wird dann eben auch in der Wählerinnenschaft nicht unbedingt notiert. Und gleichzeitig werden aber auch antisemitische Ressentiments und Stereotype eben auf sozialen Medien besonders stark verbreitet. Zum Beispiel eben verschwörungsideologische Vorstellungen über George Soros, der die Welt regiert, Karikaturen, wo deutsche PolitikerInnen als Marionetten an den Händen George Soros hängen, meistens weibliche PolitikerInnen, was auch nochmal dieses dieses Bild sozusagen des jüdischen Verführers irgendwie deutlich macht. Also genau das passiert über soziale Medien natürlich sehr stark und man hat da natürlich auch eine Enthemmung, wie man das in ganz, ganz vielen Bereichen von, ja nicht nur bei Antisemitismus sieht, wie enthemmende Wirkung solche sozialen Medien haben.
Die AfD will ja quasi der Freund der Juden sein und inszeniert sich auch immer so. Das haben wir gerade auch schon mal so ein bisschen beschrieben. Passt diese Selbstdarstellung zu den Befunden Ihres Buches?
Ja, diese Selbstdarstellung passt nicht zu den Befunden meines Buches. Das sicher nicht. Im Gegenteil, ich glaube, es lässt sich sehr, sehr gut zeigen, dass es hier vor allem um eine Inszenierung geht. Vor allem, wenn man sich betrachtet, wann und wie die AfD Antisemitismus thematisiert. Die AfD thematisiert Antisemitismus beinahe ausschließlich, wenn es sich mit Migration und Flucht in Verbindung bringen lässt. Sie spricht immer wieder von einem migrantischen Antisemitismus, von einem importierten Antisemitismus. Antisemitismus in der Mehrheitsbevölkerung spielt hingegen bei der AfD kaum mal eine Rolle. Im Gegenteil, eben wenn es darum geht, die NS-Verbrechen zu relativieren oder eben wenn es um verschwörungsbiologische Vorstellungen geht, wer hinter Kriege und Krisen steckt, da hat die AfD dann kein Problem mit antisemitischen Vorstellungen. Es fällt auch auf, dass entgegen der öffentlichen Wahrnehmung die AfD auch selten den politischen Islam tatsächlich als Problem thematisiert. Ich glaube, es ist oftmals ein Irrtum, dem man unterliegt. Die AfD spricht fast immer vom migrantischen, vom importierten Antisemitismus, spricht sehr selten tatsächlich fundierte Kritik am politischen Islam aus. Im Gegenteil, es gibt ja gerade im völkisch-nationalistischen Flügel der AfD zahlreiche Übereinstimmungen im Denken mit islamischen Fundamentalisten, ne? Die Ablehnung des Westens, die Ablehnung des Liberalismus, das Frauenbild und Co. Das macht sich auch immer wieder deutlich, teilweise tatsächlich mit eher neidischen Blicken, gerade des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD auf den Islam. Also da kennen die Frauen noch ihre Rolle. Da wird eben noch gekämpft gegen Liberalismus und Moderne. Björn Höcke zum Beispiel, aber auch dieses Umfeld darum herum, jetzt Kubitschek mit seinem Think Tank, da spielt das immer wieder eine Rolle, dass eben nicht der Islam der Feind ist. Die AfD ist keine anti-islamische Partei. Das merkt man auch übrigens, können wir ja vielleicht noch drauf kommen, aber das merkt man übrigens auch bei den Kontakten, die die AfD international pflegt, vor allem zum islamistischen Regime im Iran. Nochmal deutlich zeigt, die AfD hat kein Problem mit dem politischen Islam, solange der politische Islam dort bleibt, wo er nach Meinung der AfD hingehört. Dort die Menschen drunter leiden, hat sie überhaupt kein Problem damit. Die AfD ist vor allem eine rassistische Partei. Ihr Problem ist das Fremde, der irakische Christ, der syrische Atheist, der iranische Muslim haben unter den Vorstellungen der AfD, unter dem rassistischen Abschiedevorstellung der AfD gleichermaßen zu leiden. Da macht die AfD keinen großen Unterschied. Und trotzdem gelingt es ihr aber, als die einzigen sich darzustellen, die gegen den Islamismus sozusagen kämpfen und die auch diese Form des Antisemitismus benennen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem, weil es tut es einerseits nicht und verschleiert es zweitens mal unter einem Migrationsdiskurs, wo dann eben auch eine Entlastung der deutschen Gesellschaft stattfindet. Also man sagt dann beim migrantischen Antisemitismus, das heißt ja dann immer, ja gut, da haben wir eigentlich gar nichts zu tun, das kommt von außen über uns herein. Ne? Man verweist dann zum Beispiel auf Demonstrationen, antisemitische Demonstrationen in Neukölln, wo man aber auch feststellen kann, diese Menschen sind nicht erst seit 2 Wochen im Land, sondern das sind zum guten Teil Menschen, die hier geboren sind oder die zumindest hier aufgewachsen sind, zur Schule gingen, in Vereinen, in deutschen Vereinen waren, zur Schule gingen, etc. pp. In dieser deutschen Gesellschaft auch sozialisiert wurden. Und mit diesem Versuch, das eben als migrantischen Antisemitismus zu definieren, anstatt über das Problem politischer Islam zu sprechen, externalisiert man das Problem und lagert es aus der deutschen Gesellschaft aus.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Beziehungen der AfD in den Iran sagen?
Ja, also es ist sehr interessant, dass wie sich die AfD immer wieder zum iranischen Regime positioniert. Die AfD fordert zum Beispiel schon mit Ausbruch des russischen Angriffskrieges, hat Tino Chrupalla, AfD-Parteivorsitzender, gefordert, man muss ja jetzt mit dem Iran über Gaslieferungen verhandeln. Ja, noch während die Proteste im Iran angesichts der Ermordung von Jina Amini auf Hochtouren liefen, das Regime diese blutig niederschlug, genau dort fordert dann Timo Chrupalla, man müsse über Gaslieferungen mit dem Iran sprechen. Ganz spannend war dann eine Stellungnahme von Alexander Gauland, der eben genau darauf angesprochen worden ist und ob das nicht angesichts der Menschen, der Menschenrechtsverletzungen im Iran ein Hinding wäre, der sich dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sehr klar positioniert, indem er sagt, als Ehrenvorsitzender und graue Eminenz der Partei, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber selbstverständlich zu sehr vielen anderen Ländern und da haben wir uns nicht einzumischen oder Position zu beziehen. Ganz ähnlich hört man das auch der AfD immer wieder. Und die AfD positioniert sich eigentlich immer, wenn das iranische Regime in Bedrängnis gerät, an der Seite des iranischen Regimes. Das auch zum Jahreswechsel 2018, als Hunderttausende im Iran protestierten, auch da mutig niedergeschlagen wurde. Auch da gab es mehrere Pressemitteilungen der AfD, in denen man sich auf die Seite des Regimes stellte, indem man beide Seiten zum Frieden aufrief und sehr spannend dann warnte vor einer Flüchtlingswelle wie aus Syrien. Die deutsche Politik habe sich da nicht einzumischen. Die legitime Regierung des Iran sorge für Stabilität in der Region. Das ist die Positionierung gegenüber dem islamistischen Regime in Teheran, das mit der Vernichtung Israels droht. Also soweit auch für Israel Solidarität der AfD. Also wenn es um die Zusammenarbeit geht mit Regimen, die dessen Vernichtung anstreben, dann ist da nicht mehr viel übrig davon. Auch die Positionierung in Bezug auf den 12-Tage-Krieg war relativ deutlich. Auch da hat man sich an der Seite der Machthaber positioniert. Man dürfe die Region nicht destabilisieren und co. Und es ist kein Wunder, dass die AfD deshalb auch die Partei war, die als erstes, nicht ganz als erstes, Sarah Wagenknecht war noch schneller, aber direkt danach kam Timo Chrupalla und die AfD, die das Verbot von Waffenlieferungen an Israel gefordert hat.
Ja, eine Partei voller Widersprüche. Die AfD pflegt ja so eine Art sekundäre Antisemitismusform. Eine Haltung, die insbesondere auch ganz oft, finde ich, bei Holocaust-Gedenktagen hervorbricht und die den Holocaust auch irgendwie immer versucht umzudeuten oder zu bekämpfen, beziehungsweise das Gedenken daran. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Ja, also es ist ein sehr widersprüchlicher Umgang gerade mit der Shoah. Also es gibt die klassische, ist auch weiterhin in der AfD, die klassische Leugnung, also so eine Relativierung, also zu sagen, ja, das ist ein Verbrechen von vielen und man darf da nicht immer wieder darauf zurückgeworfen werden. Man darf sich nicht auf diese dunklen 12 Jahre in der deutschen Geschichte konzentrieren, sondern es ist nur, wie Alexander Gauland es ja ausdrückte, ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Das ist die andere Seite. Die nächste ist aber natürlich auch, diesen Holocaust-Gedenktag zum Beispiel offensiv aufzugreifen und eben mit eigenen Bezügen in das Heute zu übersetzen. Also zu sagen, ja genau, und gegen Antisemitismus zu sein, heißt heute Abschiebung, Verschärfung des Asylrechts, denn die Antisemiten kommen ja alle nur von außen. Also man kann da schon auch in der AfD verschiedene, sage ich mal, Kommunikationsstrategien wahrnehmen. Was aber schon eine große Rolle spielt, ist tatsächlich diese Relativierung, was eben damit zusammenhängt mit dem Geschichtsbild der AfD, aber auch nicht nur mit dem Geschichtsbild, sondern auch mit dem, wie sich die AfD die deutsche Zukunft vorstellt. Das wird besonders deutlich bei Reden zum Beispiel von Björn Höcke. Nur vom Schuldkult befreit kann Deutschland wieder seine Führungsrolle in der Welt einnehmen, ökonomisch und politisch. Man müsse also erstmal das hinter sich lassen, diese Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden, um auch wieder auftreten zu können in der Welt. Also dieser Schuldkult, wie es da dargestellt wird im gerade völkisch-nationalistischen Flügel der AfD, belastet sozusagen die gesamte deutsche Außenpolitik und belastet die gesamte deutsche Interessenpolitik. Und deswegen müsse damit auch aufgeräumt werden. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt innerhalb der AfD. Und da merkt man auch, wie man an Diskurse anknüpft, die es ja in den 80er Jahren noch zum Beispiel in der Union gab. Ja, des nationalkonservativen Flügels der Union, der ja zum Teil auch seinen Weg in die AfD gefunden habe.
Antisemitismus wird, beziehungsweise der Antisemitismus der AfD wird in Medien relativ wenig thematisiert. Das hatten Sie ja auch gerade schon gesagt. Sie hatten ja auch irgendwie die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Warum ist das eigentlich so wenig Thema oder warum findet es seinen Weg in die Medien viel zu selten?
Na, ich glaube, zum einen liegt es daran, dass es in Deutschland, ich glaube nicht nur in Deutschland, aber hier am deutlichsten wahrnehmbar, noch immer Schwierigkeiten gibt dabei, überhaupt Antisemitismus zu begreifen, zu erkennen und zu benennen. Also wenn ich nicht erkenne, was Antisemitismus ist, wenn ich diese verschwörungsideologischen Vorstellungen, wenn ich diese Chiffren, die auch von der AfD benutzt werden, wie die Soros-Globalisten und die Soros-Eliten, nicht einordnen kann, ja gut, dann kann ich natürlich den Antisemitismus auch nicht benennen. Ja, also noch immer auch in der deutschen Medienöffentlichkeit, aber nicht nur, auch in weiten Teilen des politischen Lagers, ist halt Antisemitismus einfach nur ja Ausgrenzung und Diskriminierung von Juden. So, also es gibt keine Vorstellung darüber, was eigentlich Antisemitismus ist. Dass Antisemitismus ein Weltdeutungs- und Welterklärungsmuster ist. Dass Antisemitismus, das sieht man gerade auch in der AfD, eben dazu dient, sämtliche negativen Erscheinungsformen der Gesellschaft, sämtliche negativen Erscheinungsformen der Moderne zu erklären, von Kommunismus über Liberalismus bis Feminismus, hinter allem stecken sozusagen die Juden. Wenn man dieses Weltdeutungs- und Welterklärungsmuster nicht erkennt und so tut, als wäre der Antisemitismus halt auch nur eine Form von Ausgrenzung wie Queerfeindlichkeit oder Rassismus, ja, dann kann man diesem Phänomen natürlich nicht begegnen. Man kann es ja nicht mal benennen. Und das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wesentlichen Gründe dafür, warum der Antisemitismus in der Betrachtung der AfD, in der medialen Betrachtung, politischen Betrachtung so eine untergeordnete Rolle spielt, weil man eben nicht weiß, was Antisemitismus ist. Übrigens, das spiegelt sich ja auch juristisch wider. Wir haben ja immer wieder Fälle, wo sozusagen vor Gericht auch Antisemitismus verhandelt wird, wo es ja dann auch oftmals deutlich wird, dass es dabei in der Justiz ja auch keine Vorstellung gibt davon, was das ist. Da werden dann Anschläge auf Synagogen, Farbattacken auf Synagogen zur Israel-Kritik und zum Teil des Nahostkonflikts, sage ich mal, erklärt. Oder wenn es um Gerichtsprozesse gegen, wenn es um andere Gerichtsprozesse geht, wird zum Beispiel erklärt, nicht als Antisemit bezeichnen, kann man nur Menschen, die sich positiv auf die Shoah beziehen. Also es gibt auch da dieses beschränkte Bild davon, was Antisemitismus ist. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe, warum der Antisemitismus da ist, den nicht benannt wird. Und was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass antisemitische Ressentiments und Vorstellungen, die auch die AfD bedient, ja, in weiten Teilen der Gesellschaft durchaus gesellschaftsfähig sind. Also die Vorstellung, eine im Geheimen agierende Elite beherrscht die Welt, die findet sich ja jetzt nicht nur bei der AfD. Also, das ist ein weit verbreitetes auch sonst antisemitische Stereotype sind immer noch auch in der Gesellschaft eben weit, weit verbreitet. Und dann werden die selbstverständlich auch bei der AfD nicht thematisiert. Und ich sag, was ich noch schlimmer finde, als die mangelnde mediale Betrachtung des Antisemitismus in der AfD, ist, dass selbst unter denjenigen, die gegen die AfD auftreten, die Kundgebungen organisieren, Flugblätter schreiben gegen die AfD, die ja ganz, ganz wichtige Arbeit machen, dass selbst da der Antisemitismus in der Betrachtung der AfD kaum eine Rolle spielt.
Vielen Dank, Herr Dietl, für diese Einblicke zum Antisemitismus der Partei. Sie sind ja aktuell gerade noch mit Ihrem Buch auf Lesereise, auf Vortragsreise unterwegs. Wir verlinken sehr gerne die Termine oder beziehungsweise den Link zu Ihrer Homepage, damit Interessierte vielleicht vorbeischauen können. Und dann bedanke ich mich heute für Ihre Zeit und schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.